Wir entdecken den Universum.
Es gibt eine geheime Schwerkraft, die wir zwar nicht sehen, die aber da sein muss.
Was ist unser Universum? Von was ist es aus?
Dunkle Energie, dunkle Materie, schwarze Löcher.
Der Urknall war der Geburtstag von aller Materie.
Aber die Astrophysik insgesamt ist eine fröhliche Wissenschaft.
Wir konnten die Universum beschreiben von circa 3 Minuten nach dem Urknall bis heute.
Ideen zu beweisen, die aus dem 20. Jahrhundert stammen.
Wo man sagt, nein, also Newton funktioniert hier nicht.
Welche Rolle spielt Glauben für Astrophysik?
Wenn Kepler falsch ist, dann ist Newton falsch, dann ist Einstein falsch.
Tonspur Wissen. Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Ich habe Berge von Fragen, denn es gibt so viele Dinge, die ich gern verstehen würde oder die mir helfen, die Dinge anders zu sehen, auch um einen neuen Blick auf die Welt zu bekommen. Ich finde, es ist ein riesengroßes Glück, dass es so viele Wissenschaftler gibt, und es ist ein riesengroßes Pech für uns alle, dass sie meist nur auf Konferenzen mit ihren Kollegen reden. Das will ich ändern. Also verabrede ich mich mit Wissenschaftlern und stelle meine Fragen, und ich lade Sie ein, hier im Podcast mitzukommen auf diese Forschungsreise. Heute reden wir über einen Stoff, den noch nie jemand gesehen hat, der aber angeblich alles zusammenhält. Wir reden über dunkle Materie. Die sichtbare und die unsichtbare Welt. Das ist ein Thema, das nicht nur die Weltreligionen sehr intensiv beschäftigt, sondern auch die Astrophysiker. Die fragen sich, was dunkle Materie eigentlich ist, wozu sie da ist, warum wir sie brauchen, um das Universum erklären zu können und wie sie möglicherweise messbar und sichtbar gemacht werden kann. Noam Liebeskind ist hier, erforscht am Leibniz-Institut für Astrophysik der Universität Potsdam und ist da der Experte für Kosmografie und großräumige Strukturen. Außerdem ist er Professor an der Universität von Lyon. Herr Liebeskind, was ist dunkle Materie?
Ja, dunkle Materie ist eine Art von Materie. Wir wissen nicht viel davon. Wir wissen nur, dass es hat eine Interagierung mit normalem Stoff durch eine Schwerkraft.
Das heißt, es ist etwas, was wir nicht sehen, über das wir wenig wissen, das wir aber nur erkennen können, weil Dinge zusammenhalten, die sonst nicht zusammenhalten würden.
Genau. Aber nicht nur das, auch dass es hat keinen elektromagnetischen Einfluss mit normalen Atomen. Das heißt, dass wenn eine Wolke von dunkler Materie auf die Erde reinkommt, der wird einfach durch uns reinpassen. Also der wird nicht anstoßen.
Wir würden es nicht bemerken auch.
Wahrscheinlich könnte man das bemerken, das meinte ich nicht. Aber was ich meinte, das wird kein Stoß, das wird so keine Collision.
Wozu brauchen wir denn dunkle Materie? Also wenn wir sagen, das Universum hält ja irgendwie zusammen und die sichtbare Materie bezieht sich aufeinander, die interagiert ja in irgendeiner Form miteinander. Wozu brauchen wir dann dunkle Materie, um erklären zu können, was die Welt zusammenhält?
Also dunkle Materie war zuerst entdeckt oder sagen wir vorgeschlagen, wenn man fängt an, die Geschwindigkeit von Galaxien zu messen. In diese große Haufen von Galaxien hat der Franz Zwicky, ein Schweizer Astronom in der 1930, er hat festgestellt, dass die Geschwindigkeit von den Galaxien zu schnell war in diesen Haufen. Dieser Haufen kann man vorstellen wie so eine große Gaswolke und jede Molekül ist eine Galaxie, also ist eine sehr große Wolke mit tausende von Galaxien drin. Wenn die Galaxien sehr schnell bewegen, dann würde man feststellen, dass die sollen den Haufen soll sich selbst zerrissen. Ja? Die sollen alle wegfliegen.
Weil Schwerkraft etwas ist, das Galaxien dazu bringt, sich schneller zu bewegen als die Abwesenheit von Schwerkraft.
Genau, also kann man vorstellen, wie sagt man das auf Deutsch, Escape Velocity. Wenn man einen Stein wirft auf die Fläche von der Erde, der geht hoch und dann kommt er runter. Wenn man das schneller wirft, dann geht er hocher und kommt runter später. Wenn man mit ungefähr 11 Kilometer pro Sekunde einen Stein wirft, dann kommt er nie zurück, dann ist er einfach im Weltall. Diese 11 Kilometer pro Sekunde kann man berechnen von die Masse von der Erde. Wenn die Erde größer wäre, wäre diese Nummer höher und muss die Geschwindigkeit höher sein. Es ist dieselbe in diesen Haufen von Galaxien. Man kann diese Geschwindigkeit messen, mit dem eine Galaxie rausgehen muss und man kann die dann vergleichen mit der Geschwindigkeit, dass die Galaxien haben. Und man sieht, dass die haben sehr, sehr hohe Geschwindigkeit. Viel höher, dass sie sollen haben.
Also wir haben weniger sichtbare Materie als die Geschwindigkeit, mit der sich Sterne aus ihren Galaxien entfernen, rechtfertigen würde.
Genau.
Deshalb nehmen wir an, es gibt eine geheime Schwerkraft, die wir zwar nicht sehen, die aber da sein muss, um die Geschwindigkeit dieser Galaxien zu erklären.
Genau. Also es gibt zwei große Beweise. Ich will die nicht durcheinander kommen. Die einzige ist, dass die Galaxien in Haufen zu schnell bewegen. Die zweite ist, dass die Sterne in einer Galaxie zu schnell bewegen. Das sind zwei verschiedene Skalas. Eine Skala ist die Skala von Haufen von Galaxien, Tausende von Galaxien, und die andere Skala ist nur eine Galaxie. Und dort messt man, dass die Galaxien, je weiter man raus von dem Zentrum von der Galaxie geht, der Geschwindigkeit soll senken, aber die Geschwindigkeit senkt nicht. Also zum Beispiel in unserem Solarsystem, Merkur, der bewegt sich ganz schnell um die Sonne in seinen Bahnen, und wenn man rausgeht zu Neptun, der bewegt sich ganz langsam. Ja, diese Beziehung zwischen die Entfernung von der Sonne und die Geschwindigkeit von der Bahn hat schon der Kepler ausgemacht vor 100 Jahren. Es ist ganz einfach. Und man erwartet dieselbe Grundgesetze von Schwerkraft auch in Galaxien. Und wenn man das anschaut, wenn man geht weiter und weiter aus von dem Zentrum von einer Galaxie, man sieht das nicht. Man sieht nicht, dass die Sterne dann langsamer gehen, wie Kepler gemeint hat. Die gehen dieselbe Geschwindigkeit. Das ist ein Problem. Warum gehen die Sterne, die am Außenhalb von der Galaxie, dieselbe Geschwindigkeit als die Sterne, die innen sind? Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu beschreiben. Entweder gibt es viel mehr Masse da, das wir glauben, Masse, die wir nicht sehen, die dunkle Materie.
Das wäre dunkle Materie.
Genau. Oder ist Kepler falsch? Und wenn Kepler falsch ist, dann ist Newton falsch, dann ist Einstein falsch.
Johannes Kepler, Isaac Newton, Albert Einstein, die ganz großen Astrophysiker seit der Aufklärung, also seit dem 16. 17. Jahrhundert gearbeitet haben, deren Gesetze heute bewiesen werden können und bewiesen werden sollen und aber nur dann richtig sind, wenn wir dunkle Materie annehmen können.
Das ist genau richtig. Und wir wohnen jetzt in einer Zeit, wo, obwohl es ist 100 Jahre, genau 100 Jahren, seit Albert Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie geschrieben hat. Wir haben gerade die beste Beweis von seiner Theorie, die Gravitationswellen.
Wir haben die Gravitationswellen, aber wir haben die dunkle Materie immer noch nicht. Und es gibt ja doch viele Wissenschaftler, nicht viele, aber es gibt einige Wissenschaftler, die sagen, möglicherweise müssen wir uns von all diesen Gesetzen, von denen wir gedacht haben, dass sie richtig sind, also Newton, Kepler, Einstein, verabschieden, weil sie falsch sind und es gibt gar keine dunkle Materie.
Genau, auf jeden Fall, das müssen wir machen. Das mache ich auch mit meinen Kollegen in Potsdam und meinen Kollegen in Polen. Es gibt schon eine kleine, würde ich nicht sagen super groß, aber eine kleine Gemeinschaft von Astrophysiker, die sagen, okay, obwohl Einstein so viel Beweis hat, wir müssen outside of the box denken, wir müssen jetzt irgendwas machen, das zu beschreiben, und es gibt Leute, die dann natürlich wollen dann den Gesetze von Schwerkraft ändern, das zu beschreiben. Und es ist natürlich eine sehr, sehr tall order, sagt man auf Englisch. Also sehr, sehr schwer. Ja, Einstein ist so richtig, er hat so viel Beweis.
Also es ist viel anspruchsvoller zu beweisen, dass es dunkle Materie nicht gibt, als es wäre zu beweisen, dass es sie gibt.
Ich glaube, ja, alle Astrophysiker wollen einfach, dass die Teilchenphysiker den schwarze Materie-Teilchen finden. Ja, wenn die das finden, dann können wir dann...
Das ist die große Frage, woraus besteht denn dunkle Materie?
Ja, das wissen wir überhaupt nicht. Es gibt natürlich viele Theorien, was es sein könnte. Verschiedene Arten von Teilchen. Eine Art von Neutrino ist eine sehr...
Das ist ein Elementarteilchen, was beim Urknall entstanden ist.
Genau, genau. Natürlich, es gibt viele andere Ideen, aber viele Leute von uns arbeiten auf die Meinung, dass es eine Art von Neutrino zum Beispiel, eine Sterile Neutrino, das man sehr schwer finden kann, aber nicht unmöglich. Man muss einfach die richtige Experiment machen.
Und man muss sich das vorstellen, als also dieses Teilchen oder diese Teilchen sind überall gleich verteilt im Kosmos oder sind in einer Wolke oder in einem Klumpen?
Die sind alle geklumpt. Die sind nicht homogen verteilt. Die waren ganz, ganz nahezu homogen in den frühen Universum verteilt.
Das heißt, nach dem Urknall war praktisch überall ähnlich viel dunkle Materie.
Genau.
Wie
Das ist genau richtig. Da war genau nach dem Urknall gab es eine fast uniform Verteilung von dunkler Materie und normalen Atomen auch und Photons. Also alle Materie war ungefähr homogen. Die Unhomogeneity, the inhomogeneity, diese Unhomogeneity.
Also dass sich das zusammengeballt hat dann.
Genau, das war ganz, ganz wenig. Das war ein Teil in ungefähr 100.000. Aber das war dann genug, den Kontrast von dem Universum durch den Schwerkraft zu machen.
Das heißt, sowohl die dunkle Materie als auch die Materie haben sich nach dem Urknall in praktisch denselben Gesetzmäßigkeiten gebildet. Also Sterne oder Gase haben sich zusammengeklumpt und sind irgendwann Sterne oder Planeten geworden. Und dunkle Materie hat sich ebenfalls zusammengeklumpt und ist heute was?
Ich wollte sagen, dass am Anfang war der Universum fast alles homogen. Fast. Diese fast hieß es, dass es war nicht homogen. Und diese diese nicht homogene Element hat es gebracht, dass alles zusammengeklumpt hat in verschiedene Große. Mit dem dunklen Materie, die kleinste Klumpen, das man hat, ist ungefähr die Große wie die Erde. Aber man hat auch riesige Klumpen von dunkler Materie, die 1 Billion Solarmassen sind. Diese Klumpen sind verteilt über den Universum. Man hat auch ganz große Leere, wo man fast überhaupt keine Materie, dunkel oder atomisch hat. Und so sieht der Universum jetzt aus. Und in die Orte, wo die Dichte ganz groß ist, dort sind die Geburtsorte von Galaxien und natürlich dann Sternen und natürlich dann Planeten.
Das heißt, dunkle Materie ist dann auch der Urstoff für Materie?
Es ist nicht der Urstoff für Materie, aber es ist der Urstoff für, wo Materie dicht sein kann. Ja, ohne dunkle Materie kann normalen Atomen nicht so dicht sein, weil der Schwerkraft ist nicht genug. Aber wenn man dunkle Materie dort hat, dann kann Atomen zusammenquetschen durch die Schwerkraft und dann zu Galaxien und Planeten und Sternen und so weiter bilden.
Und dunkle Materie und Materie sind gleichzeitig entstanden mit dem Urknall oder ist dunkle Materie zuerst da gewesen und dann kam Materie?
Wir glauben, dass der Urknall war der Geburtstag von aller Materie und aller Energie. Das alles ist dann zur selben Zeit geboren. Ob es zu den Zeit, Nanosekunden nach dem Urknall, natürlich gab es keine Atome zu den Zeit. Es war zu heiß, es war zu dicht. Ein Atom wäre sehr schnell zusammengebrochen. Das hat gedauert ein bisschen Zeit, in die ersten 3 Minuten, dann sind die Atome geformt und so weiter.
Das heißt, wenn man über dunkle Materie heute nachdenkt, dann braucht man dunkle Materie, damit Materie sich zusammenballen und zusammenschließen kann. Und dunkle Materie ist nötig, um erklären zu können, warum das Universum in irgendeiner Form zusammenhält. Es gibt aber ja jetzt neue Forschung, die sagt, dass sich das Universum viel schneller auseinanderentwickelt oder mit einer größeren Geschwindigkeit auseinanderdriftet, als man bisher angenommen hat. Ist da noch was anderes am Werk?
Für diese Sache bringt man denn dunkle Energie rein. Dunkle Energie ist ganz viel weniger verstanden als dunkle Materie, muss man einfach so sagen. Die dunkle Materie verstehen wir ein bisschen, wir wissen noch nicht, was es ist, aber wir sehen den Einfluss auf die Atome. Wir können das beschreiben, wir können auch die Verteilung von dunkler Materie auf die Universum ziemlich gut berechnen und mit Beobachtung beweisen. Mit dunkler Energie, wir sind viel mehr in the dark.
Wir vermuten, dass es sie gibt, weil wir anders Entwicklungen nicht erklären können.
Genau. Wir erwarten, dass der Universum, dass es expandiert und durch die Schwerkraft irgendwann zusammenkommt. Wir sehen das nicht. Wir sehen den Opposite, wir sehen den anderen Teil.
Also dunkle Materie ist dann die Gegenkraft zu dunkler Energie?
Kann man so vorstellen. Also kann man sagen, Schwerkraft ist der Gegenkraft zur dunklen Energie und dunkle Materie hat natürlich viel Schwerkraft. Dunkle Energie wird das Universum schneller, die Expansion der Universum beschleunigen. Und das sehen wir auch. Wir sehen, dass in den frühen Universum die Expansion war langsamer als heute. Wir sehen, dass der Expansion schneller und schneller und schneller wird durch diese dunkle Energie.
Das heißt, dass die dunkle Energie zunimmt?
Genau, denn dunkle Energie, wir glauben, dass die Dichte von dunkler Energie konstant ist. Das heißt, stell dich mal vor, dass man hat so einen Kasten und in diese Kasten hat man eine Nummer von Teilchen. Wenn der Kasten 3-mal so groß ist oder 10-mal so groß ist, aber die Nummer von Teilchen dieselbe ist, dann ist die Dichte runtergegangen. Mit dunkler Energie, was wir sehen ist, als der Universum größer wird, wird die Dichte dieselbe. Das heißt, es ist irgendwie, it's created, also der kommt von der Nichts raus und als der Universum größer und größer wird, wird auch die Menge von dunkler Energie größer und größer.
Und wie müssen wir uns das jetzt vorstellen, das Verhältnis von dunkler Materie, dunkler Energie und Materie? Also was ist in welcher Menge um uns herum?
Wir glauben jetzt, dass 70% von dem Universum ist dunkle Energie, 25% ist dunkle Materie und alle die Galaxien, die Milliarden von Galaxien mit die Milliarden von Sternen, die sind nur 5% von dem Universum.
Es gibt ja viele Metaphern, mit denen man das Universum beschreibt und umschreibt und wir reden immer über dunkle, schwarze, also dunkle Energie, dunkle Materie, schwarze Löcher. Und das hat ja was sehr Bedrohliches. Das sind ja Metaphern, die auch unheimlich sind. Warum ist das so?
Naja, mit dunkler Materie, ich glaube, das ist beide metaphorisch und auch literalisch. es ist dunkel, es ist nicht hell. Es macht keine Photonen, es macht kein Licht. Aber natürlich, dass es dunkel heißt, es ist auch, weil wir das nicht sehen, wir würden es nicht verstehen. Und dieselbe mit dunkler Energie. Viele Astrophysiker nennen das auch, wir haben andere Namen von dunkler Energie, nicht nur dunkle Energie, kosmologische Konstant zum Beispiel oder Lambda, verschiedene Arten. Aber natürlich, was wir nicht verstehen, wir nennen das dunkel.
Wenn wir es verstehen würden und wenn wir es sehen könnten, im vergangenen April ist es zum ersten Mal gelungen, ein schwarzes Loch zu sehen oder eine optische Vorstellung eines schwarzen Loches zu sehen, wird es dann weniger bedrohlich?
Wahrscheinlich. Aber ich wollte auch sagen, dass, ja, als Astrophysiker, wir nennen nicht alles dunkel und schwarz. Wir haben auch rote Riesen und weiße Zwergen und blaue Sterne und ja, also dunkle Materie und dunkle Energie sind was anderes, weil wir die richtig nicht verstehen und weil die auch dunkel sind.
Aber die Astrophysik insgesamt ist eine fröhliche Wissenschaft.
Natürlich, wir entdecken den Universum.
Und wie weit sind wir bei der Entdeckung des Universums, wenn wir sagen, wir wissen noch nicht mal so ganz genau, woraus 70, 85, 95% unseres Universums bestehen? Was wissen wir denn überhaupt?
Ja, wir wissen ganz viel eigentlich. Also wenn man vergleicht, was wir wissen jetzt mit was der Stand war vor 100 Jahren, kann man nicht vergleichen. Also vor 100 Jahren hätten wir überhaupt keine Ahnung, wie groß der Universum war. Wir haben gedacht, dass alles, das wir sehen, alle die Galaxien, waren in unsere Milchstraße rein. Wir verstehen ganz gut. Wir konnten die Universum beschreiben von circa 3 Minuten nach dem Urknall bis heute. Wir verstehen, warum die Galaxien so verteilt sind. Wir verstehen, warum Sterne die Farbe, dass die haben. Wir können die Entfernung zu Galaxien ganz gut messen. Ja, das ist nicht trivial. Das ist sehr, sehr schwer. Wenn man eine Galaxie sieht und die Entfernung dazu zu messen, ist ganz schwer.
Wo werden im Moment die meisten Fortschritte gemacht in Ihrer Wissenschaft? Wenn man schaut, also wenn man in große Teleskope guckt und das Universum beobachtet, oder wenn man Experimente macht?
Astrophysik, natürlich kann man nicht richtig Experimente machen. Wir sind eine Beobachtungs-Science, Observational Science. Aber man kann natürlich Theorie oder eine Galaxie in einen Rechner machen. Es ist beide. Es ist auf jeden Fall beide. Wenn man ein neues Teleskop baut, zum Beispiel wie der Hubble Space Telescope, dann entdeckt man schon ganz viel, das man vorher nicht sehen könnte. Weil man hat bessere Brille. Mhm. Man kann ganz viele Sachen, die man vorher einfach nicht sehen könnte. Und dann, wenn man diese Beobachtung macht und sagt, oh, was ist das für eine Galaxie, was ist das für ein Stern, dann natürlich müssen die Theoretiker das versuchen zu erklären. Und ich glaube, ja, es ist ein bisschen wie Tennis. Manchmal auf die beobachtende Seite sind die Fragen und manchmal auf die theoretische Seite sind Fragen.
Wenn man die großen Astrophysiker des letzten Jahrhunderts nochmal anschaut, wir haben über Einstein gesprochen, über die Relativitätstheorie, die sich eben nur dann erklären lässt, wenn man dunkle Materie annimmt. Der sicherlich populärste Astrophysiker um die Jahrtausendwende war Stephen Hawking, der sehr viel über schwarze Löcher nachgedacht hat. Welche Rolle spielt Stephen Hawking heute noch?
Bevor ich das antworte, ich wollte nur sagen, Einstein war nicht ein Astrophysiker, der war einfach ein Physiker. Und der war so groß, dass viele von seinen Theorien natürlich einen großen Einfluss auf Astrophysik hat. Dieselbe für Stephen Hawking, der war nicht richtiger ein Astrophysiker, der war auch ein theoretischer Physiker.
Und Philosoph eigentlich.
Und Philosoph auch, ja, genau. Hawkings größte Einfluss, ich glaube, ist diesen Bekenstein-Hawking-Radiation. Diese Idee, dass schwarze Löcher auf die Fläche von den schwarzes Loch strahlen können. Und dass man das im Prinzip für sehr kleine schwarze Löcher, dass man das beobachten könnte.
Und dass man das auch fotografieren kann.
Ja, also die Foto, das Sie vorher gesprochen haben über ein schwarzes Loch, das war nicht Hawking Radiation. Hawking Radiation ist noch nur ein theoretisches Konzept und man muss ein sehr kleines schwarzes Loch finden, wo man das sieht, weil die Rate, mit dem die Strahlung rauskommt, ist inversely proportional, also es geht, je kleiner das schwarze Loch, je heller es ist. Und das Problem ist, das schwarze Loch muss ziemlich klein sein, das zu sehen. Und die schwarzen Löcher, die wir haben, sind groß.
Die sind zu groß.
Die sind zu groß.
Sie haben sich mit Zwerggalaxien vor allem beschäftigt, auch ja, im Zusammenhang mit dunkler Materie. Das sind Galaxien, die merkwürdig klein sind, mit vergleichsweise wenig Sternen, die auch ziemlich kompakt sind. Welche Rolle spielen die, um zu erklären, wie man Schwerkraft im Universum definieren kann?
Ja, eine ganz tolle Rolle eigentlich. Das ist die Freude von Astrophysik. Man kann eine bestimmte Galaxie nehmen und man kann durch diesen eine Galaxie die ganze Theorie von Astrophysik studieren. Und man könnte im Prinzip den ganzen Theorie, die hat ganz viel Beweis, man könnte das im Prinzip wegschweißen, nur mit einer kleinen Galaxie. Diese Galaxien, diese Zwerggalaxien, wie Sie gesagt haben, sie sind sehr, sehr klein. Die haben eine sehr, sehr hohe Menge von dunkler Materie. Die können nur ein paar hundert Sternen haben, wahrscheinlich 1000 Sternen, aber die Masse ist von Millionen von Sternen. Und dadurch könnte man versuchen zu verstehen, was für eine Art von dunkle Materie das ist.
Also die sind übersichtlicher als große Galaxien und wir sind am Rand unseres Sonnensystems?
Zuerst, die sind sehr schwer zu finden. Die sind nur ein paar hundert Sternen, sehr, sehr niedrige Helligkeit. Und man muss entweder ein ganz gutes Teleskop haben oder die müssen ganz nah zu uns sein. Die sind nicht in die Nähe von unserem Solarsystem, die sind in die Nähe von unserer Milchstraße. Wir haben ungefähr 50 oder 60 in die Halo von unserer Milchstraße gefunden und die gehen von am Rand der Milchstraße bis 10-mal so entfernt.
Und die lehren uns, weil sie so überschaubar sind, viel mehr als die großen Systeme, die wir haben.
Ich würde es nicht sagen viel mehr. Die haben eine andere Möglichkeit, die fundamentale Frage, was ist dunkle Materie, zu stellen. Wenn wir Zwerggalaxien, die kleiner und kleiner und kleiner und kleiner finden, können wir ausschließen verschiedene Arten von dunkler Materie. Ja, manchmal sagen Leute, dass der dunkle Materie ganz kalt ist. Manchmal sagen Leute, das muss ein bisschen wärmer sein. Mit der Entdeckung von kleineren und kleineren Galaxien kann man auf diese Frage antworten.
Welche Rolle spielt es, ob dunkle Materie warm oder kalt ist?
Es spielt eine Rolle, was ist unser Universum? Was ist der, what is the nature of matter? Was ist, von was ist es aus? Das ist natürlich, hat eine wissenschaftliche Grund, aber es hat auch natürlich eine metaphysische Frage. Von woher besteht den ganzen Universum?
Welche Rolle spielt Glauben für Astrophysik?
Ich glaube, die Antwort, die ich geben muss, ist keine. Wir glauben nichts, wir beobachten und wir beweisen und wir haben überhaupt keinen Raum für Glauben. Das ist der richtige Antwort. Aber natürlich, wir müssen auch ein bisschen Glauben haben, wir müssen ein bisschen selbstbewusst und Glauben haben, dass wir diesen Universum überhaupt beschreiben können. Das ist, ich glaube, unser Glauben, dass wir das machen können.
Dass wir klug genug sind als Menschen, um dahinter zu kommen.
Der Richard Feynman, der war ein amerikanischer Nobelpreisträger, der hat gesagt, ist es nicht eine Art von Glauben, dass wir mit unserer Mathematik die ganze Natur beschreiben können? Mathematik war entdeckt vor Ökonomie, Zahlen einfach, 1, 2, 3, 4. Und mit diesem ganz, ganz einfachen System, wir können berechnen, wie alt der Universum ist und wie groß der Universum ist. Und warum das funktioniert, ist eigentlich eine Art und Form von Glauben.
Wenn wir der dunklen Materie irgendwann auf die Schliche kommen und sie erkennen können oder sie beweisen können. Wie geht es dann weiter?
Na, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, der muss dann, die Teilchenphysiker müssen dann einen neuen Fachbuch schreiben, weil es ist sehr, sehr schwer, neue Teilchen in diese Art, in was wir verstehen von Teilchenphysik. Und für uns Astrophysiker, es wird auch ganz gute Zeit sein, wenn wir endlich wissen, was das ist.
Die Astrophysik hat in den letzten Jahren ganz große Fortschritte gemacht. Sie hat Gravitationswellen messen können, die Albert Einstein angenommen hat. Nur sie hat schwarze Löcher fotografiert, die wir bislang auch nur in der Annahme hatten und kannten. Wie geht's jetzt weiter?
Ja, also es ist natürlich sehr wichtig, die Theorie immer mehr zu beweisen. Theorie sind wie Mauer, die eine Idee verteidigen. Und man muss immer mehr Beweis haben, man muss immer mehr checken, weil jedes Idee hat eigentlich fast unendliche Möglichkeiten, das zu testen. Und nur wenn man das weiter und weiter testet, kann man dann die kleinen Löcher in den Mauer finden. Und diese kleinen Löcher dann können natürlich den ganzen Mauer zerbrechen.
Aber im Wesentlichen sind Sie schon damit beschäftigt, Ideen zu beweisen, die aus dem 20. Jahrhundert stammen.
Ich glaube, alle Astrophysiker oder alle Physiker werden sehr froh sein, wenn wir die große Fragezeichen antworten. Auch wenn das heißt, dass Einstein falsch ist. So funktioniert denn Wissenschaft. Wir wollen immer neue Theorien entdecken und dann diese testen und diese und Herausforderungen machen zu diesen neuen Theorien und sehen, wie stark sind die und wie viele Herausforderungen können sie kriegen. Aber wir wissen eine Sache. Wir wissen immer, dass die Theorie irgendwann auf irgendwelchen Skala falsch wird. Das ist, weil das Konzept von wissenschaftlicher Theorie ist nur eine Beschreibung. Es ist nicht der Wahrheit, es ist nur eine Beschreibung von der Wahrheit. Und diese Beschreibung ändert sich, wenn man bessere Technologie kriegt und bessere Skalas ansehen kann.
Und dann kommen irgendwann auch neue Und bessere Ideen?
Genau. Ich weiß nicht, ob die besser sind. Die beschreiben eine andere Skala. Also Newton war richtig, für was er beschreiben konnte. Das hat 400 Jahre gedauert, bis man Entdeckungen machen könnte, wo man sagt, nein, also Newton funktioniert hier nicht. Weil, aber diese Entdeckungen waren abhängig von der Technologie, das wir hatten. So ist es immer. Also zum Beispiel, nimm einfach den Flat-Earth-Theorie.
Ja. Es das heißt, also die Erde ist eine Scheibe,
genau,
die Erde
das
ist eine Galileo Scheibe. Galilei widerlegt.
Das ist natürlich falsch, aber in meinem Leben, es ist ziemlich schwer für mich, einfach wenn ich rumgehe und laufen und Auto fahren, es ist schwer, das nicht zu beweisen. Also auf die Skala von meinem Leben, von jemand, der läuft einen Meter pro Sekunde, dann ist die Beschreibung von einer Scheibe richtig, also gut genug. Ich meine nicht richtig, aber gut genug. Und nur wenn man mit einem Flugzeug fährt, dann kann man nur sehen, okay, jetzt ist die Beschreibung falsch. Ja, das heißt, dass wenn Technologie immer weitergeht, dann sind die Theorien gefälscht.
Das heißt, also es hängt auch immer von der Perspektive ab, auf der man
natürlich
argumentiert und die man haben kann und nur haben kann, wenn man mit den Technologien auskommen muss, die man zurzeit hat.
Ja.
Norm Liebeskind, vielen Dank.
Dankeschön.
Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Haben wir was vergessen?
Nee, ich glaube, das war's.
Wunderbar, dann bedanke ich mich sehr.
Okay, ich bedanke mich auch. Super.
Wunderbar.
Okay, vielen Dank.